Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
70 Jahre Grundgesetz. Wie fit ist unsere Verfassung für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts? Diese Frage wollen wir heute hier diskutieren. Hier, das ist das Herrenhäuser Forum in Hannover, eine Veranstaltungsreihe, bei der die Volkswagen Stiftung und Deutschlandfunk Kultur kooperieren. Und wir, das sind Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Bundesjustizministerin, Gertrude Lübbe-Wolf, sie war 12 Jahre lang Richterin des Bundesverfassungsgerichts, und Christoph Möllers, der öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht, an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt. Mein Name ist Thorsten Janczek. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die kann man ja landläufig so nennen: Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung. Wenn man das jetzt runterbricht, dann hat die Globalisierung in Deutschland einen wesentlichen, man könnte fast sagen politischen, gesellschaftlichen Einschlag verzeichnet. Das ist tatsächlich die globale Migrationsbewegung, die hier angekommen ist, die Öffnung der Grenzen. Und Horst Seehofer hat von einer Herrschaft des Unrechts unmittelbar danach gesprochen. Ist das denn ein Fall, dass man sagen kann, Herrschaft des Unrechts, das kann doch eigentlich auf dem Boden der Verfassung gar nicht sein?
Es war eine sehr natürlich provokante Aussage, die er gemacht hat, die ich so überhaupt nicht teile. Aber sie zeigt eins, wie sehr der Umgang mit Flüchtlingen, wie sehr seit 2015 das Ankommen von Flüchtlingen, 2015, 2016 in doch hoher Zahl, die Politik emotionalisiert und dazu führt, dass man doch, sag ich mal, sehr markant versucht, Position zu beziehen. Denn es war nicht die Herrschaft des Unrechts. Wir haben natürlich Dublin-Verfahren, die haben nicht alle immer funktioniert, aber Dublin eröffnet auch Möglichkeiten, dass ein Staat handelt, ohne dass ein anderer von seiner Verpflichtung nachgekommen ist.
Also europäische Verteilung von sozusagen.
Ja, welches Land ist zuständig für die Betreuung und dann auch für die Bearbeitung der Anträge von Flüchtlingen? Nein, wir haben nicht eine Herrschaft des Unrechts. Wir haben schon große Herausforderungen. Die Politik ist nicht unbedingt immer gleich auch darauf vorbereitet gewesen und hat auch nicht unbedingt immer in dem Sinn reagiert, wie es in meinen Augen notwendig gewesen wäre. Aber mit dieser Bezeichnung Herrschaft des Unrechtes wird in meinen Augen wirklich Angst erzeugt, die dazu führt, dass Vertrauen in staatliches Handeln eher weiter verloren gehen kann. Und zwar mit eben einer Zuspitzung, die so auch nicht zutreffend ist.
Angst erzeugt, die das Vertrauen in die Politik, aber vielleicht auch in die Verfassung beeinträchtigen kann, Frau Lübbe-Wolf. Was bedeutet das aus der Sicht einer Verfassungsrichterin oder einer Kontrolleurin der Verfassung, die Sie ja mal waren?
Zunächst einmal würde ich sagen, dass kein Grund besteht, an der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats in Deutschland zu zweifeln. Wir haben gerade im Bereich des Flüchtlingsrechts außerordentlich komplexe Fragen, schwierige Fragen, die auch damit zusammenhängen, dass das europäische Recht in diesem Bereich dem deutschen Recht vorgeht. Und zwar sogar, wo es mit dem Verfassungsrecht nicht korrespondiert. Und daraus ergeben sich schwierige Auslegungsfragen, über die man wirklich unterschiedlicher Meinung sein kann. Und ich sehe keinen Anlass, generell an der Tragfähigkeit des Rechtsstaats bei uns zu zweifeln. Was man allerdings wohl beobachten kann, ist eine gewisse zunehmende Polarisierung, die dann auch die Versuchung erhöht, das, was man jetzt gerade politisch tun möchte, so wichtig zu finden, dass man da auch mal hart am Recht vorbeischrammt. Also da gibt es natürlich Zusammenhänge zwischen Polarisierung und Bereitschaft, sich an die Regeln des Rechtsstaats zu halten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir versuchen zu verstehen, woher kommt die Polarisierung, die wir jetzt beobachten, und was können wir dagegen tun.
Herr Möllers, haben Sie eine Ahnung, woher diese Polarisierung kommen könnte?
Und das ist ja im Moment die 1-Million-Dollar-Frage der politischen Wissenschaften, nicht? Also wenn ich da eine gute Theorie zu hätte, wäre ich immer woanders unterwegs. Ich glaube, wir haben sagen viele Faktoren. Wir haben offensichtlich politische, politökonomische Faktoren. Wir haben Statusängste. Wir haben auch sehr langfristige Entwicklungen, wie wir jetzt ja auch wissen, mit Blick auf autoritäres Wahlverhalten, die also wirklich sagen über Jahrhunderte mittlerweile fast zurückzuverfolgen sind. Es ist, glaube ich, jedenfalls interessant zu sehen, dass die Diskussion dann immer auch so ein bisschen rechtsförmig geführt hat. Man könnte sich ja nochmal fragen, warum ist es eigentlich so wichtig, ob das, was 2015 passiert ist, eigentlich in so einem technischen Sinne legal war. Man könnte ja einfach erstmal sagen, es war politisch falsch, es war politisch richtig, nicht? Und interessanterweise erzeugt aber in Deutschland sozusagen der Hinweis sozusagen auf die Rechtsförmigkeit immer auch sehr viel politischen Zorn. Das ist ungewöhnlich eigentlich, das kennt man so aus anderen Ländern nicht. Und es ist auch ein bisschen lustig, weil man natürlich im Grunde damit alle Beteiligten sich auf einmal über die Frage der Auslegung einer europäischen Richtlinie streiten, die keiner beurteilen kann. Anstatt sich über die politische Frage zu streiten, wie man sich mit Migration verhalten soll. Nicht? Also insofern finde ich diese Diskursverlagerung erstmal etwas ungewöhnlich.
Aber was bedeutet das dann tatsächlich für den öffentlichen politischen Diskurs, der dann sagt, na gut, wir könnten ja sagen, politisch wahr, politisch falsch, richtig, gut oder sonst was. Viele in Deutschland haben damals Willkommenskultur gefeiert, könnte man geradezu sagen, und eigentlich sozusagen die Verfassung bestätigt, die Würde des Menschen ist unantastbar und daraus folgt eben auch praktisch etwas. Wieso kommt es aber, dass das erstmal jenseits des politischen Rahmens, in dem es auch diskutiert wird, aber auch eine verfassungsrechtliche Frage geworden ist? Zeigt das die Stärke eigentlich auch der Verfassung?
Es zu einer Verfassungs- oder zu einer Rechtsfrage zu machen, war ja die Absicht, Fehler, Versäumnisse, Kritik an Regierungshandeln zu üben. Deshalb hat man ja auch gerade diese rechtliche Betrachtung auch über eine Richtlinie, die kaum einer kennt, wo keiner weiß, was da wirklich drin steht, dann mit einmal so ins Zentrum zu rücken. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir auch in Deutschland ein doch breiter aufgefächerteres Parteienspektrum haben, wo eben jetzt eine Partei da ist, die gerade mit einer Polarisierung gegen Flüchtlinge, mit einer Sorge um die deutsche Identität, um einer Unterwanderung, auch Sorge vor dem Islam, vor Menschen muslimischen Glaubens, die hierher kommen, die nicht in unsere Kultur passen würden, sich ja auch nicht anpassen können, hier auch nicht leben könnten, natürlich Ängste erzeugen und Gegenreaktionen. Und das ist ein ganz durchsichtiges politisches Manöver, weil man mit so einer dann zugespitzten Kritik, also mit dieser auch Radikalisierung und Polarisierung, natürlich Menschen emotionalisiert, dann geht es gar nicht so sehr um Fakten. Da wird zwar Recht gebraucht, aber es wird gar nicht gesagt, was ist denn Rechtsstaat überhaupt? Jeder hat da vielleicht eine ganz andere Vorstellung. Aber ich glaube, es ist der Versuch schon auch, dass hier von Teilen der Politik versucht wird, Kapital rauszuschlagen, weil man eine andere Vorstellung dann auch von dem Deutschland in Zukunft hat. Eben mehr wieder so Aspekte von völkischer Identität hineinbringen möchte, was ja ganz unstreitig in dem Programm sich da auch ergibt. Und das ist schon eine Auseinandersetzung, die grundlegende Veränderungen in Deutschland herbeiführen soll, die von einem Teil, überhaupt nicht der Mehrheit, 80% sind anderer Meinung, geführt wird, aber wo man dagegen halten muss. Und ich glaube, deshalb ist es auch so zugespitzt und deshalb hat man auch das Recht so gerne benutzt, weil mit Rechtsstaat, das hört sich an, so als wenn da einer kommt, der weiß wirklich allein Bescheid, wo es lang geht.
Ja, Herr Müllers?
Nein, ich würde vielleicht doch nochmal den Advocatus Diaboli so ein bisschen spielen, weil ich schon glaube, ich glaube auch nicht, dass man viel verfassungsrechtlich dazu sagen kann. Ich glaube auch nicht, dass wir haben auch kein Rechtsstaatsproblem in Deutschland, also würde ich Frau Lieber-Wolf absolut zustimmen. Aber muss ich, glaube ich, wenn wir dann über 2015 wirklich reden wollen, was wie gesagt verfassungsrechtlich nicht ganz viel abwirft, dann glaube ich doch nochmal zwei Sachen sich klar machen, die auch Probleme waren. Das erste Problem ist natürlich, dass der Diskurs immer irgendwie entweder andocken muss bei Migration oder bei Flüchtlingen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Rechtfertigungen für Grenzübertritt mit zwei unterschiedlichen Regimen. Und da würde man dann nochmal nachfragen, ob sich die Bundesregierung zum Beispiel diese Motive in einer Art und Weise vermischt hat, die seinen politischen Prozess halt auch irgendwie ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat. Also da sehe ich schon also eine politische Verantwortung für einen Diskurs, der seine Radikalisierung gefördert hat. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass man auch sagen muss, man muss, glaube ich, kein Kaiserreichsobrigkeitsstaatler sein, um zu sagen, naja, eine Staatsgrenze, wo 1 Million Leute rüberkommen, deren Identität nicht bekannt ist, ist auch ein kleines Problem. Nicht? Und das ist vielleicht kein Rechtsproblem, darüber können wir streiten, aber es ist ein politisches Problem, dass vielen Leuten als ein Ordnungsverlust vorkommt, also wo Sie sagen, wenn hier die Ordnung so weit weg ist, dann haben wir vielleicht auch ein Rechtsproblem. Was ich als Intuition erstmal nicht völlig unplausibel finde. Also ich denke, diese beiden Dinge muss man sich schon klar machen. Egal wie man zu der Frage steht politisch, sind hier doch vielleicht so ein paar Intuitionen irritiert worden, die man mit dem Rechtsvertrauen auch wiederum verbindet. Wie gesagt, das rechtfertigt keine Krisen und keine Apokalypsen, keine Krisendiagnosen, aber man kann sozusagen auch, glaube ich, den politischen Prozess da nicht ganz aus der Verantwortung dafür nehmen, dass er 2015 im Grunde auf eine Art und Weise, in einer Art und Weise, also die Bundesregierung ganz konkret, in einer Art und Weise agiert hat, die dann Irritationen hervorgerufen hat, wenn man sozusagen Recht und Ordnung dann vielleicht auch in gewisser Weise für sich ergänzende Begriffe hält.
Frau Lübbe-Wolf.
Ich stimme Frau Leuthäuser-Schnarrenberger in ihrer Analyse zu, die AfD polarisiert. Aber ich glaube, bei diesem Vorwurf kann man nicht stehen bleiben, sollte man nicht stehen bleiben, sondern auch sich überlegen, was steckt denn dahinter? Und dahinter stecken Auseinandersetzungen, die was mit realen Problemen zu tun haben, mit realen Problemen, die überwiegend globalisierungsbedingt sind. Die Globalisierung schafft unglaublich Wohlstand, aber sie produziert auch Verlierer und Gewinne und Verluste und Verlustrisiken sind in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt. Die politischen Entscheidungsträger und die sogenannten Eliten des Landes gehören alle einer Gruppe an, der die Globalisierung eher positiv gegenübertritt. Man reist ins Ausland, man trifft interessante Leute, man gewinnt Reputation und neue Erkenntnisse und was auch immer für den jeweiligen Berufszusammenhang wichtig ist, durch internationale Kontakte. Man hat aber nicht das Problem, dass man mit Einwanderern um Arbeitsmöglichkeiten für Geringqualifizierte konkurriert. Man hat nicht das Problem, dass man seine Kinder unbedingt auf Schulen schicken muss, in denen ein Großteil der Schüler die deutsche Sprache nicht als Muttersprache gelernt hat und deshalb nicht gut beherrscht. Man wohnt auch nicht in den sogenannten abgehängten Regionen. Und all das schafft einen Antagonismus. Die Globalisierung strapaziert auch die Fähigkeit des Staates zum sozialen Ausgleich, weil sie ja dazu führt, dass die Staaten in ein Wettbewerbsverhältnis zueinander gesetzt werden und gegeneinander ausgespielt werden können. Man muss sich das nur im Bereich der Unternehmensbesteuerung vorstellen, wie die seit Jahrzehnten bergab geht, weil man eben darum konkurriert, Unternehmen anzuziehen. Oder was passiert, wenn Schweden eine ordentliche Finanztransaktionssteuer beschließt? Ja, dann finden die Finanztransaktionen einfach nicht mehr in Schweden statt. Da sieht man also, wie die Möglichkeiten des Staates begrenzt werden. Und das begrenzt die Möglichkeiten des Staates auch zum sozialen Ausgleich. Und wo ein Staat wettbewerbsfähig genug ist, wie in Deutschland, um noch einigermaßen ein, wenn auch abgesenktes, gutes Sozialstaatsniveau aufrechtzuerhalten, da kriegt man dann das Problem, dass man zum Zielstaat von Migration wird, weil diese Sozialleistungen ein großer Anziehungsfaktor sind. Und das produziert alles schwerwiegende Dilemmata, die nicht leicht zu lösen sind. Die müssen gelöst werden, großenteils durch Globalisierungspolitik, also durch Politik im internationalen Bereich, die darüber entscheidet, ob und wo man gegebenenfalls die Globalisierung, weil sie in vielen Bereichen auch furchtbar nützlich ist, jetzt weiter treibt, in welchem Tempo oder nicht, wo man sie vielleicht ein Stück zurückfährt. Und diese Politik, die internationale Politik, ist auch besonders schwer demokratisch zu gestalten und voll vor den Bürgern zu verantworten. Also da sehe ich ein Strukturproblem, was unsere Demokratie hat. Aber damit kann man und muss man sich auseinandersetzen. Und ich halte das auch nicht für aussichtslos, da zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Wenn man es anerkennt, dass hinter dieser ganzen Diskussion reale Interessengegensätze und weltanschauliche Positionen, die was mit realen sozialen Lagen zu tun haben, stehen.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als sei das Problem, dass wir mit der AfD haben, nur eines, das auf Globalisierungsverlierer zutrifft. Da gibt es politikwissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, dass es greift also weit mehr in die Mitte ein, auch in die Besserverdienenden, in die, die eigentlich von der Globalisierung auch profitieren, als dass man das sozusagen eins zu eins so durchargumentieren könnte. Ich wollte aber auf etwas hinaus, weil ich glaube nämlich, dass tatsächlich die AfD oder wie andere rechtspopulistische Parteien in ganz Europa im Grunde genommen die Verfassung auch und damit auch das Grundgesetz vor eine Herausforderung stellt, nämlich die Veränderung dessen, was ein Volk ist. Das heißt also ein geschlossenes, ethnisch homogenes Volk und nicht ein Volk von, sagen wir, Staatsbürgern oder, wenn man es noch erweitern möchte, was ja in der gegenwärtigen Situation in Deutschland nicht so ist, aller, die hier leben. Herr Müllers, gibt es da ein Problem mit den autoritären Politiken, die uns hier begegnen in Deutschland, aber die uns auch europäisch umstellen, die sagen, wenn man sagt, alle Staatsgewalt oder alle Staatsmacht geht vom Volke aus, dass man sagt, gut, ja, könnte man einverstanden sein, wenn man das Volk nur anders definiert?
Also verfassungsrechtlich ist das, glaube ich, ist keine so ganz schwierige Frage. Also verfassungsrechtlich wissen wir, dass der Volksbegriff ein durch Recht sozusagen gesteuerter Begriff ist, der durch das Staatsangehörigkeitsrecht definiert ist. Und es gibt keine verfassungsrechtlichen Grenzen, wie der Gesetzgeber Staatsangehörigkeit definiert. Sondern er kann sozusagen an verschiedene Dinge anknüpfen. Er kann an Ethnie anknüpfen, er kann auch an Aufenthalt oder andere Dinge anknüpfen. Also das ist jetzt nicht das ganz große Rätsel. Das ganz große Rätsel ist es vielleicht auch nicht unbedingt, wenn wir mit so einem ethnischen Volksbegriff operieren, zu sagen, dass der sozusagen nicht nur verfassungsrechtlich problematisch, sondern tatsächlich auch schon so die Grundlagen, den Kernbereich eigentlich des Grundgesetzes, von denen nicht mehr getragen wird. Das ist relativ kürzlich, erstmal Bundesverfassungsrecht auch nochmal ausgeführt worden. Also ich denke, das ist eher umgekehrt im Moment, so in Deutschland jedenfalls für die AfD, dass die doch relativ präsente völkische Semantik auch sagen mit viel Kunstgriffen nicht mehr so richtig unter den Boden des Minimums des Grundgesetzes gefasst werden kann. Und man damit sozusagen den entsprechenden Folgen bis zur Überwachung durch das Bundesamt Verfassungsschutz eigentlich schwer entgehen kann. Also das wieder einzufangen, das haben die, glaube ich, auch wirklich unterschätzt. Ich glaube auch nicht, dass es politisch jetzt das ist, was Leute mobilisiert. Also ich glaube, es gibt immer einen relativ großen, vielleicht auch unterschätzten und vielleicht auch im Moment eher noch mal mehr zu Wort kommenden Anteil von rassistischen Bestrebungen in Bevölkerung. Die haben wir, glaube ich, sehr stark unter der Decke gehalten für lange Zeit. Das war vielleicht auch besser so, aber ich glaube nicht, dass sozusagen in der Bundesrepublik sagen, Rassismus oder ein ethnischer Volksbegriff, sagen wir Deutschen wollen doch wieder Deutsche sein oder sowas, etwas ist, was sozusagen Mehrheiten produziert. Das läuft irgendwie anders. Das läuft, glaube ich, generell eher nicht so sehr darüber, dass hier was Positives geboten wird. Also zu sagen, wir schenken euch jetzt das deutsche Volk wieder neu, ich glaube, das interessiert kaum jemanden. Sondern eher darüber, dass man das bestehende System als dysfunktional empfindet. Also die Gefahr ist, glaube ich, sozusagen nicht die Attraktivität der Alternative, sondern eher die fatalistische, defätistische und vielleicht auch zu negative Bewertung des Status quo unter Bedingung von 4% Arbeitslosigkeit und sonst was. Also interessant ist ja eher, wie der Diskurs heute ist, in einem Land, das sozusagen blüht, und nicht so sehr wie der Diskurs sozusagen, die Alternativdiskurs.
Aber das führt auch zu einer Politik der, sagen wir, Kritik der Eliten, der Machtoligarchien, kann man im AfD-Parteiprogramm nachlesen, führt aber auch zu einer Politikforderung nach mehr direkter Demokratie, also Volksabstimmungen für alles und jedes. Das wiederum ist etwas, was die vielen Väter und leider wenigen Mütter des Grundgesetzes nicht wollten. Also die hatten eine bestimmte Erfahrung, nämlich die Erfahrung des Nationalsozialismus und haben dem einen Riegel vorgeschoben und wollten eine wehrhafte Demokratie und eben bessere Mittel demokratischer Selbstverteidigung. Und dazu gehört auch, direkte Demokratie nicht zuzulassen. Aber jetzt hat es diese Forderung nach direkter Demokratie und die klingt, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, unglaublich verführerisch. Also bis hin zur Abstimmung über das Landesoberhaupt, den Bundespräsidenten. Warum wählt man den nicht direkt, sondern die Bundesversammlung mit ihren unendlich vielen Mitgliedern, was das alles wieder kostet und so.
Ja, natürlich haben so plebiszitäre Elemente, die Diskussion wird seit Jahrzehnten geführt, auf den ersten Blick doch immer etwas, was so als positiv gesehen wird, eine Ergänzung unseres repräsentativen Systems, also durch Abgeordnete, die zu bestimmten Zeiten immer wieder sich der Wahl stellen müssen, dann als Bürger direkt sich einbringen zu können. Und wir haben ja gute Erfahrungen auf Länderebene gemacht. Also jetzt mal in Bayern, ich bin da jetzt seit Jahrzehnten Zugreiste, da hat es wirklich immer wieder positive Veränderungen durch Volksbegehren, Volksentscheide geben. Sei es zum Müllkonzept, sei es, dass man einen überholten Stände, Einrichtung eines Senates abgeschafft hat. Also verschiedene Dinge, aber auch schon christliche Gemeinschaftsschulen abgeschafft hat, die dann in dieser Form es nicht mehr geben durfte. Also da sind Entwicklungen vorangebracht worden. Also von daher denke ich, können die etwas bewirken. Und ich glaube, auf Länderebene ist das auch von der Fragegestaltung her, auch von der dann Konkretheit dessen, was entschieden wird, gut möglich. Auf Bundesebene haben wir sie nicht. Im Grundgesetz sind sie nur für die Neuordnung des Bundesgebietes. Haben wir bei Berlin-Brandenburg erlebt. Das einzige Mal, als man eine Abstimmung hatte, ist sofort daneben gegangen. Die Bürger wollten das nicht, obwohl rational natürlich ganz viel dafür gesprochen hat. Haben wir es sonst in der Verfassung nicht, müsste man sie ändern. Dazu gibt es immer wieder Vorschläge und Debatten. Und das alles hat jetzt, denke ich, doch so ein bisschen einen Dämpfer bekommen, wenn man nach Großbritannien schaut. Brexit, das war nun Demokratie pur und die Demokratie pur verhindert jetzt im Moment in der Diskussion, dass es ein zweites Referendum gibt, weil man doch mit einem schon seine demokratische Meinung zum Ausdruck gebracht habe. Und ich glaube, das hat ein bisschen einen Dämpfer bekommen, weil wir doch jetzt stärker sehen, auch mit den Möglichkeiten der sozialen Medien, wie schnell es auch mal Desinformationen, Desinformationskampagnen, Verschwörungstheorien, alles Mögliche geben kann. Jetzt früher auch schon gegeben, früher hat man auch schon falsche Behauptungen aufgestellt, aber es entwickelt doch jetzt mit den sozialen Medien, mit all den Möglichkeiten, die es da gibt, mit Social Bots, mit Beeinflussungen, auch vielleicht von außerhalb, kann doch ein Meinungsbildungsprozess sehr viel stärker versucht werden zu manipulieren, als das sonst Politiker mit plakativen Äußerungen natürlich auch versuchen in einer Auseinandersetzung. Von daher, ich glaube nicht, dass wenn man sagt, die Demokratie soll noch vorangebracht werden, müssen wir jetzt unbedingt sofort auf Bundesebene mehr plebiszitäre Elemente haben. Wir als FDP haben uns in Fraktionen immer dafür ausgesprochen, auch Gesetze gehabt, gerade auch zu einer Volksinitiative, dass also nicht es gleich um ein Gesetz geht, sondern dass ein Bundestag sich nicht davor drücken darf, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, was man ja immer wieder auch mal erlebt. Von daher kann das ein wirkungsvolles Instrument sein. Und das haben wir ja auch auf EU-Ebene, nur ist es da halt ganz schwierig durchsetzbar. Also Sie merken, ich habe sehr wohl eine Sympathie dafür. Ich würde auf Bundesebene vorsichtig damit umgehen und ich denke, es gibt Bereiche und das ist für mich das, was die Grundrechte angeht, was aber auch einen Haushalt angeht, was aber auch Finanzierungsströme angeht, wo ich sagen würde, da können wir nicht plebiszitäre Elemente machen, wenn man sich denn dem nähern wollte. So wie es die ganze Zeit in Deutschland war, jahrzehntelang, ich habe es in der Politik miterlebt, hat es nie eine Mehrheit gegeben, so wird es auch in den nächsten 20 Jahren keine Mehrheit geben. Man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes. Also von daher denke ich, da nutzen, wo man es schon hat, in den Ländern und sich nicht daran abarbeiten, dass man da jetzt pausenlos mit Vorschlägen kommt, weil solange die CDU nicht mitmacht, haben wir keine Zweidrittelmehrheit.
Ihr Wort.
Pragmatismus pur.
Das ist wirklich Pragmatismus pur. Zur gleichen Zeit haben Sie eben gesagt, es ist ganz schwierig, das Grundgesetz zu ändern. Nun ist es aber ziemlich oft geändert worden. Herr Müllers, Sie sind gar kein großer Fan der Änderung des Grundgesetzes. Sie haben gesagt, mal in einem kleinen Buch,
Weniger ist mehr, genau.
In dem Sie gesagt haben, so bei bestimmten Artikeln sieht man, wie wortreich und kompromissbeladen diese Änderungen vorgetragen sind, hätte man es besser in die Ausführungsbedingungen gesteckt und den klaren, reinen, schönen Text des Grundgesetzes beibehalten.
Ja, ich meine, ich glaube, es ist eher eine Frage der Ehrlichkeit, wie man mit so einem Text umgeht. Ich finde, das Problem ist erstmal nur, dass man einerseits man sagt, das Grundgesetz ist eine der besten Verfassungen der Welt und so weiter und dann sich jedes Jahr ändert. Also da ist sozusagen erstmal nur ein Selbstwiderspruch, nicht? Also einerseits die Ordnung so ein bisschen zu überhöhen und irgendwie zu was ganz Großem zu machen und sie andererseits einfach permanent an ihr rumzufummeln. Auf der anderen Seite wird man sagen, mein Gott, wenn Änderungsbedarf besteht, besteht er und dann muss man ihn beobachten. Und ich glaube, es ist dann einfach ein interessantes Beobachtungsinstrument, zu sehen, was ist eigentlich passiert. Also wir sehen, eigentlich sind Grundrechte immer weniger geworden. Also es gibt sozusagen alle Änderungen, die den Grundrechtsbegriff angegriffen haben, waren doch massive Freiheitseinschränkungen. Das ist schon mal eine Bemerkenswert, weil es dann doch immer eine Mehrheit gab. Und das Zweite, was wir beobachten können, ist, wir wissen eigentlich nicht, was wir mit unserem Föderalismus anfangen sollen, weil wir eigentlich immer so unterschiedliche Konjunkturen haben, indem wir mal sagen, ach, wir müssen irgendwie doch alle kooperieren und irgendwie die Verantwortungsstrukturen so ein bisschen auflösen zugunsten eines Problemlösungspotenzials, wo Bund und Länder so alles zusammen machen und dann wieder sagen, nein, wir brauchen noch mehr Verantwortungsklarheit und wir müssen vielleicht den Ländern auch mehr wieder zurückgeben. Die Länder bekommen dann wieder was, dann können die Länder damit wieder nichts anfangen. Und diese beiden Elemente, Freiheitsverluste auf Individualebene und so eine gewisse Ziellosigkeit Bundesstaatsebene sind eigentlich auch schon das Gros dessen, was diese 70 Änderungen des Grundgesetzes bisher ausgemacht haben. Das ist für jemanden, der sozusagen in ästhetischen Kategorien operieren würde, natürlich irgendwie nicht so erfreulich. Es ist auf der anderen Seite vielleicht mit Ausnahme von 2, 3 Sachen im Grundrechtsbereich auch dann wiederum erstaunlich zu sehen, wie diese ganzen Änderungen eine gewisse Form, wie das politische System so operiert, auch irgendwie unangetastet gelassen haben. Nicht? Also das gilt für das parlamentarische Regierungssystem, das gilt auch für das Bundesverfassungsgericht, das in gewisser Weise immer so ziemlich dickfällig dann vielleicht, wenn ich das so sagen darf, mit Verfassungsänderungen umgeht und dann vielleicht auch mal guckt, wie relevant die eigentlich so für die eigene Auslegung sind. Da ist eigentlich das System dann auch wieder so ein bisschen unbeeindruckt von seiner eigenen Änderbarkeit.
Ist das System unbeeindruckt, Frau Lübbe-Wolf? Weil ich habe immer den Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht doch versucht, auch starke, jetzt sage ich mal etwas ungeschützt, an der Moral entlang schrammende Urteile zu fällen, die auch eine gesellschaftliche, sagen wir, Entwicklung in Gang setzen oder unterstützen.
Das sind, glaube ich, 2 verschiedene Themen. Also was Herr Möllers jetzt meint mit der These, dass das Bundesverfassungsgericht sich von Änderungen der Verfassung unbeeindruckt zeigt, das müsste er noch genauer erläutern. Da weiß ich einfach überhaupt nicht, was er damit meint. Aber die Verfassungsinterpretation durch das Verfassungsgericht ist eine wertorientierte. Also sie hat dem Grundgesetz Zielvorstellungen, Wertvorstellungen entnommen, mit denen dann operiert werden kann, auch manchmal über den unmittelbaren Wortlaut von Vorschriften hinaus. Also solche Dinge wie, es gibt verschiedene Vorschriften im Grundgesetz, die weisen das Grundgesetz als eine völkerrechtsfreundliche Verfassung aus. Also man nimmt hier eine Vorschrift und da eine und da eine und sagt, darin zeigt sich doch überall, dass das Grundgesetz völkerrechtsfreundlich ist. Und aus dieser Völkerrechtsfreundlichkeit ziehen wir dann wieder einen Schluss, der so in der Verfassung nicht ausdrücklich ausgesprochen ist, nämlich zum Beispiel, dass man sich nach Kräften bemühen muss, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, also das Grundgesetz so auszulegen, dass es mit der Rechtsprechung dieser Gerichte in Übereinstimmung zu bringen ist. Das wäre so ein Beispiel, ne? Also man zieht etwas aus dem Sinn und Zweck des Grundgesetzes und nutzt das als Grundlage für die Auslegung des Grundgesetzes an anderer Stelle. Und das ist ein Element von kreativer Auslegung, die aber auch nichts Ungewöhnliches ist. Also Gerichte wie der amerikanische Supreme Court, die immer behaupten, sie legten nicht kreativ aus, die tun das trotzdem und legen es nur nicht offen, an welcher Stelle das geschieht. Insofern würde ich denken, ist die Grundgesetzauslegung des Bundesverfassungsgerichts nicht im Prinzip zu beanstanden. Sie hat allerdings inzwischen doch in sehr vielen Bereichen zu Festlegungen und Fixierungen geführt, bei denen man gelegentlich vielleicht mal überlegen muss, werden die dem augenblicklichen Bedarf noch gerecht. Ne? Es gehört zu einer Verfassung eigentlich auch, dass sie sich unterschiedlichen Herausforderungen stellen kann, dass sie auf die Herausforderungen der Zeit reagieren kann. Und da ist es nicht gut, wenn allzu viel zementiert ist.
Also die Politik hat ja in Teilen das nicht nur positiv gesehen, was das Bundesverfassungsgericht macht. Ich gehöre nicht zu denen. Aber wenn ich mir so vorstelle, wie die Reaktionen auf manche Entscheidungen waren zu einigen europäischen Verträgen, oder wie ein Parlament zu entscheiden hat im Zusammenhang mit Euro-Rettungsmaßnahmen, sehr komplizierte Materien, wo dann das Verfassungsgericht einfach mal sehr klar gesagt hat, es reicht nicht, wenn man dann ein kleines Expertengremium im Hinterzimmer hat, was dann über wichtige Haushaltsfragen entscheidet, sondern das muss schon wirklich auch ein repräsentatives Gremium des Parlaments sein und dann auch in entscheidenden Fragen das Parlament selbst. Also, dass das Verfassungsgericht da auch das Parlament stärkt, hat natürlich Teilen der Politik, meistens ist der Finanzminister, egal welcher es ist, überhaupt nicht gefallen. Und dass manche Grundrechte so in der jetzt durch die Rechtsprechung gefundenen Ausgestaltung Das hätte ich mir so auch nicht vorstellen können, denn ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber die Vertraulichkeit der Kommunikation, informationstechnischer Systeme, dass er das so geschaffen hätte, also ein Computergrundrecht, was hergeleitet wurde aus den bestehenden Grundrechten und was einfach eine ganz wichtige Entwicklung ist, weil ja der Einzelne die Infrastruktur, die digitale, selbst nicht beherrschen kann. Der Einzelne kann selbst ja da nicht für Sicherheit sorgen. Das kann auch für seinen eigenen Computer, für sein eigenes Smartphone im gewissen Umfang, auch nicht 100%, aber da kann er noch ein bisschen was machen. Aber für die Leitung und für andere Dinge und für irgendwelche Clouds kann ja der Bürger selbst nicht für Sicherheit sorgen. Und dass man dort eine Verpflichtung auch aufgestellt, das auch hergeleitet hat und gesagt hat, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, auch das stärkt die Rechte des Bürgers. Das finde ich eine sehr positive Rechtsprechung, die eben die Auslegung immer meistens von der Würde, von der Handlungsfreiheit,
also Privatsphäre
ausgeht. Das hätte der Gesetzgeber so gar nicht hinbekommen. Und von daher ist das eine positive Weiterentwicklung. Wir haben eben den Datenschutz mit keinem Wort in der Verfassung und dennoch hat er in Deutschland einen ganz hohen, auch verfassungsrechtlich abgesicherten Stellenwert, anders als in manch anderen Ländern. Ja. Und das ist eine positive Entwicklung.
Und über die informationelle Selbstbestimmung kommt wieder sozusagen Persönlichkeitsrecht in diese ganze Debatte hinein.
Ja, und wenn ich den Streit noch, den ich selbst miterlebt habe über das Kruzifixurteil, da war ganz klar, dass das Bundesverfassungsgericht so entscheiden wird. Aber da hat Herr Söder zusammen mit katholischen Bischöfen in Bayern demonstriert. Auf der Straße haben sie das Bundesverfassungsgericht beschimpft nach dem Motto, wie können die nur? So, also von daher, die Politik ist da schon auch in der Spannung. Ich finde das auch nicht schlimm, dass man eine Entscheidung kritisiert. Es darf nur nicht dann in der Sache komplett falsch sein und daneben gehen.
Also eigentlich eher eine große Hilfe, das Bundesverfassungsgericht, für die Politik. Wir diskutieren im Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur heute mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Justizministerin, mit Gertrude Löbe-Wolf, ehemalige Verfassungsrichterin, und mit Christoph Möllers, der lehrt Verfassungsrecht und öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Frau Löbe-Wolf, diese Rolle, Unterstützung für die Politik zu sein, die habe ich in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts oft anders gesehen, nämlich eher, sagen wir, mit einem gewissen Misstrauen in die Regelungsfähigkeit des Politischen und das Recht in den Vordergrund zu stellen. Also so klassischer Fall, Abräumen der Fristenregelung beim Abtreibungsparagrafen. Das ist so ein ganz klassischer Fall, wo man dachte, naja gut, mit einer normalen Fristenlösung, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt darf man abtreiben und später dann eben nicht mehr, sei es getan. Und da wurde dann das Würde-Argument nochmal besonders hervorgehoben. Also eher Kontrolle und Misstrauen in die Politik auf der Basis des Rechts oder doch Unterstützung, wie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sagte?
Naja, also die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist es eben, unter anderem auch vom Parlament beschlossene Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung zu prüfen. Damit wird zwangsläufig ein Zustand herbeigeführt, in dem immer mal jemand unzufrieden ist mit dem, was das Bundesverfassungsgericht macht. Das Beste, was man erreichen kann, ist, dass es nicht immer dieselbe Seite der Politik ist, sondern immer mal jemand anders, der sich ärgert. Und das hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich bislang ganz gut hingekriegt. Speziell in der Rechtsprechung zum Schwangerschaftsabbruch, da kann man sich über vieles im Detail streiten. Ich würde aber noch mal darauf hinweisen wollen, dass es dem Bundesverfassungsgericht immerhin gelungen ist, über dieses Thema sozusagen Frieden herzustellen. Wenn Sie das vergleichen mit der Rechtsprechung des amerikanischen Supreme Court, die sehr viel, wie soll man sagen, aggressiver liberal war, da haben Sie bis heute den Zustand, dass man also im ungünstigsten Fall Leute mit einem Gewehr vor den Arztpraxen warten hat, die dieses Kindermorden beenden wollen. Da ist also dieser Rechtsfriede über diese sehr viel stärker in eins der denkbaren Extreme gehende Urteil nicht hergestellt worden. Worüber man sich immer streiten kann, und da habe ich auch gelegentlich in Sondervoten selber mich gegen meinen Senat gestellt, ob die Grenzen der rechtsprechenden Gewalt im Einzelfall noch gewahrt sind, ob man nicht zu viel Spielraum dem parlamentarischen Gesetzgeber wegnimmt. Da würde ich mir im Ganzen auch eine Kultur wünschen, die tendenziell mehr Raum gibt. Das gilt auch übrigens für den Europäischen Gerichtshof. Aber man muss eben auch anerkennen, dass die Grenze zwischen der Domäne des Gesetzgebers und der Justiz nicht mit einem Lineal gezogen ist, sodass man die ganz einfach verifizieren könnte. Also darüber gibt es legitimerweise auch darüber immer von Fall zu Fall Streit.
Gerade bei dem 219a wurde letzte Woche die Kompromisslösung mal beschlossen und die Ärztin, um die es da ging, die das Ganze ausgelöst hat, die in Gießen verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Homepage in Anführungsstrichen Werbung, also sie hat darauf hingewiesen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche macht. Also so ganz gesellschaftlicher Friede scheint da nichts entstanden zu sein.
Da würde ich auch sagen, dass das halte ich jetzt für richtig bedauerlich, dass anhand der Diskussion über dieses sogenannte Werbeverbot da eine Schärfe in die Auseinandersetzung und ein Potenzial für Unfriedlichkeit zurückkehrt, was eigentlich die alte Regelung gerade vermeiden wollte, nicht? Bislang konnte man eben nirgendwo nachlesen im Internet oder auf irgendwelchen Arztpraxen, wer macht das denn? Und jeder wusste aber auch, wenn man das wissen will, dann kann man sich Rat bei Pro Familia holen oder bei anderen Beratungsstellen. Und wenn das nun also so ist, dass diese Aktivität quasi öffentlich ausgestellt wird, das trägt nicht notwendigerweise dazu bei, dass es an diesem Punkt so friedlich bleibt, wie es bisher gewesen ist. Insofern sehe ich sogar den jetzt gefundenen Kompromiss ein bisschen kritisch, nur unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung für die Friedlichkeit. Ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Information, die jetzt also publiker werden dürfen, als sie es vorher waren, wirklich benötigt, um im Notfall zu der nötigen Hilfe zu gelangen. Aber das Potenzial für unfriedlichen Streit über das Thema wird jetzt erhöht.
Auf der anderen Seite, also die klassische Lösung, die für Schwangerschaftsabbrüche gewählt wurde, hat ja immer einen sozusagen Grundkonflikt. Beides hängt mit der Würde des Menschen zusammen. Auf der einen Seite die aus dem Embryonenschutzgesetz resultierende Würde des ganz kleinen Wesens und aber auch die Würde und den Respekt vor der Mutter. Herr Möller, Sie haben geschrieben mal, je mehr gesellschaftliche Probleme heute mit der Menschenwürde gelöst werden sollen, desto geringer wird der Konsens über ihre Bedeutung. Taugt denn dann diese ganz große Formel, die Würde des Menschen ist unantastbar, für die Lösung von gegenwärtigen Problemen in jedem Fall?
Nein. Eher nicht. Also ich würde tatsächlich denken, dass man natürlich bei solchen Argumenten immer so eine gewisse Ökonomie hat. Und das ist in jeder Hinsicht schwierig. Man kann auf der einen Seite versuchen, sowas wie einen Minimalinhalt zu finden und dann diesen Minimalinhalt irgendwie nochmal versuchen, mit einem gesellschaftlichen Konsens zu verknüpfen. Oder man kann auf der anderen Seite versuchen zu sagen, hier haben wir etwas, was wir sagen, für so positiv halten, dass wir das ausbauen und in verschiedene Bereiche hin entwickeln. Und das ist beides sehr schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass wir keine Intuition haben, was Menschenwürde bedeutet, die dem entspricht, was wir etwa als Institution, was Meinungsfreiheit bedeutet. Nicht? Also bei Meinungsfreiheit haben wir erstmal so eine grundliberale Intuition darüber, dass Leute was sagen können. Und dann haben wir Rechtfertigungslasten dafür, dass Einschränkungen irgendwie ein Problem sind. Das ist mit dem Blick auf die Menschenwürde doch sehr, sehr ganz anders. Und deswegen muss man sich halt auch sowohl im politischen Geschäft als auch in der Rechtsprechung so ein bisschen überlegen, wie man das einsetzt. Und man muss sich dann natürlich auch überlegen, inwieweit man im Grunde vielleicht auch alternative Argumente hat, die ein bisschen trennschärfer sind und die auf der anderen Seite im Grunde vielleicht auch nicht so viel an Anmutung, an Grundsätzlichkeit, an Fundamentalität in Anspruch nehmen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer die Frage des Folterverbots. Im Grundgesetz steht ja eine unscheinbare Norm. In Artikel 104 steht ja festgehalten, wir dürfen nicht misshandelt werden. Nicht? Also da ist eigentlich die Frage, dass ob jemand gefoltert wird, einigermaßen klar beantwortet. Mit einer Regel festgehalten, wir dürfen nicht misshandelt werden. Wenn wir das über die Menschenwürde lösen, wenn dann noch Leute kommen, die sagen, es ist immer ein Prinzip, dass man vielleicht sogar mit anderen Prinzipien dann doch abwägen kann, weil die Abwägungsresistenz ihrerseits vielleicht auch strittig ist, dann kriegen wir so ganz, ganz, ganz große, im Grunde sehr morallastige und vielleicht überschießende Debatten, die uns, glaube ich, nicht dazu führen, irgendwie so einen Konsens zu bauen. Grundsätzlich glaube ich aber sowieso, das ist aber vielleicht das, was sehr umstritten sein dürfte. Ich vermute, dass Gesellschaften überhaupt selten auf so einem Fundament ruhen, wo man sagen kann, also wir haben hier irgendwie etwas Gemeinsames, darum lagern wir uns alle rum und dann sind wir eine Gemeinschaft. Nicht wahr? Also ich glaube, Gesellschaften integrieren sich über gemeinsame Problemwahrnehmung, auch teilweise über Streit, teilweise darüber, dass sie sich permanent verändern und in der Veränderung irgendwie beieinander bleiben. Und da würde man so einer Formel wie von der Menschenwürde halt irgendwie wahrscheinlich, die wird einfach überfordert. Wenn sie im Grunde zu sowas sein werden soll wie einer fundamentalen Grundlage einer Gemeinschaft.
Frau Lübbe-Wolf, Sie wirken nachdenklich, was das betrifft.
Na, ich würde der Menschenwürde schon einen bestimmten Gehalt geben. Also die Interpretation, was das eigentlich bedeutet durch das Bundesverfassungsgericht, dass niemand zum Objekt, zum bloßen Objekt gemacht werden darf, knüpft ja an eine kantische Formulierung, dass der Mensch jederzeit als Zweck und nie als bloßes Mittel, wohlgemerkt nicht als Mittel, sondern nicht als bloßes Mittel verwendet werden darf. Wir behandeln einander ständig in irgendeiner Form als Mittel, aber nicht als bloßes Mittel soll der Mensch verwendet werden. Und das beinhaltet die grundlegende Aussage, jeder Mensch zählt im Prinzip gleich. Es gibt keine Menschen, über deren Belange und Interessen einfach so hinweggegangen werden kann. Wir müssen uns in bestimmten Konstellationen gefallen lassen, dass unser Interesse aus gewichtigen Gründen zurückgesetzt wird. Aber wir brauchen uns nicht gefallen zu lassen, dass wir schikaniert werden, dass unser Interesse für nichts und wieder nichts zurückgesetzt wird. Das steckt in der Menschenwürde drin. Und das ist, glaube ich, auch etwas, worauf man sich einigen können sollte, was durchaus dann im Einzelfall auch konkrete Folgerungen hat, wie das mit dem Folterverbot ist. Ich bin der Meinung, ein solches Verbot steckt in der Tat im Gebot, die Menschenwürde zu wahren. Ich kann zwar auch den Herrn Daschner verstehen, der damals in diesem Entführungsfall gesagt hat zu dem Verdächtigen, der das Kind entführt hatte, von dem man nicht wusste, wo es schmachtet und ob es noch lebt, der gesagt hat, wenn du jetzt nicht verrätst, wo das Kind ist, füge ich dir Schmerzen zu. Ich kenne auch eigentlich fast nur Leute, die das nachvollziehbar finden, dass die Person so gehandelt hat. Man soll dann aber hinterher, wenn man so etwas tut, nicht verlangen, dass man es straflos tun muss. Die Rechtsordnung muss an dem Punkt rigoros sein. Und wer meint, sich darüber hinwegsetzen zu müssen, der muss dafür dann auch die rechtlichen Konsequenzen tragen. Eine andere Sicherung gegen teuflische Entartungen gibt es nicht.
Frau Leutheiser-Schnarrenberger.
Die Würde des Menschen ist natürlich nicht das Argument für alles und jedes und für jeden Sachverhalt, um daraus dann eine Lösung herzuziehen. Aber ich halte ihn als, auch wie Frau Lübbe-Wolf es eben erläutert hat, als Vorstellung eines Menschenbildes, der eben nicht benutzt werden soll, nicht vom Staat aus zu einem Objekt degradiert werden soll, der seine Entfaltung hat, natürlich auch seine eigenen Vorstellungen hat, halte ich das für ganz, ganz entscheidend, auch in der Wertschätzung eines anderen Menschen, des anderen Menschen, der vielen, mit denen man zusammenlebt, und dass jeder, egal woher er kommt, wie er sich gibt, welche Befähigungen er hat, als Mensch geschätzt wird mit der Würde, die ihm zukommt. Das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Wert, der auch für unser Zusammenleben ganz, ganz grundlegende Bedeutung hat. Zur Folter ist Verbot ist viel gesagt worden. Ich erinnere nur an auch die Entscheidung im Luftsicherheitsgesetz. Ist auch eine ganz schwierige Entscheidung. Der Gesetzgeber kann eben nicht regeln, dass er erlaubt, dass eine Maschine abgeschossen wird, in der Menschen sitzen. Wenn aber eine Situation einträte, wo das ein Politiker zu entscheiden hat, also eine Kanzlerin oder ein Verteidigungsminister oder ein gesamtes Kabinett, weil man dann meint in einer Situation, es kann nichts anderes geben als diese eine Entscheidung, dann werden die dafür auch zur Verantwortung gezogen, auch wenn es vielleicht in dieser Abwägung in dem Moment eine Entscheidung war, von der sie meinten, sie müssten sie so treffen. Es kann nicht und es ist nicht vereinbar mit der Menschenwürde, ein Gesetz zu haben, das genau dann sagt, da müssen dann muss dann eine Entscheidung getroffen werden, die nur dahin geht, zum Beispiel das Leben von Menschen, die in einer Passagiermaschine sind, die entführt worden ist und natürlich selbst gar nicht mehr für ihr Leben irgendwas tun können, selbst aus eigener Kraft. Der Gesetzgeber hat da nicht die Legitimation mit Blick auf die Würde des Menschen, das in einer bestimmten Vorschrift zu regeln. Aber wenn es wirklich so eine Situation gibt, wird da ein Politiker oder werden mehrere, die das zu entscheiden und dann zu verantworten haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dennoch kann vielleicht diese Entscheidung auch nachvollziehbar sein für viele.
Christoph Möllers.
Ja, ich meine, ich möchte gar nicht widersprechen. Ich glaube vor allem auch erstmal, dass durch der gleichheitsrechtliche Gehalt des Menschenwürde-Arguments sehr wichtig ist. Das ist, glaube ich, dass wir sozusagen auf einer basalen Ebene alle Gleiche sind und auch so behandelt werden müssen. Klar, auch das Folterverbot gehört zur Menschenwürde. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass beide Beispiele halt nicht so einfach sind, wie sie jetzt klingen. Das Daschner-Beispiel ist deswegen nicht einfach, weil natürlich jemand, der auf einmal nicht Körperverletzungen begeht oder einen Mord, sondern das höchste Gut, nämlich die Menschenwürde verletzt, dafür 30 Tagessätze kriegt. Deshalb, wir haben überhaupt keine Sanktionenordnung, die eigentlich an diese Normhierarchie anknüpft, sondern wir haben diese Menschenwürdeverletzung durch diese Folterandrohung, hängen die extrem hoch auf, aber können sie in der Rechtsordnung eigentlich gar nicht mit einer angemessenen Sanktion verbinden. Wir stecken denen ja nicht lebenslänglich ins Gefängnis, obwohl wir sagen würden, das Gut, das da verletzt wird, ist höher als ein Mord. Und dasselbe geht natürlich mit Blick auf den Rettungsabschuss von Flugzeugen. Auch da würde ich sagen, ja, das ist ein großes Problem. Es ist aber auch klar, dass in der Situation, das hat Frau Leuthaus ja auch angedeutet, der Situation, in der wir sagen würden, 2 Leute gegen 2000 Leute auf einmal die öffentliche Meinung jedenfalls vielleicht das anders sehen würde, aus einem Argument heraus, was man in der jedenfalls utilitaristischen Ethik auch erstmal sich angucken kann. Ich teile das Argument nicht zu sagen, man kann das gegeneinander abwägen, aber es ist dann jedenfalls kein Argument mehr, über das Konsens entsteht. Und das ist doch der Punkt. Aber das kann man dann vielleicht anders sehen. Das
passt doch sowieso nicht zu einer utilitaristischen
Nein,
Ethik.
Nein, aber es gibt dann keinen Konsens mehr. Wir können dann nicht mehr sagen, die Menschenwürde ist das, was uns verbindet. Denn es ist ganz klar absehbar, dass eine Entscheidung sein wird, die höchst umstritten sein wird. Das spricht nicht gegen die Menschenwürde. Es spricht aber dagegen, mit der Menschenwürde sowas wie ein fundamentales Vergemeinschaftungsversprechen zu verbinden, zu sagen, das ist das, was wir alle gemeinsam glauben. Da wäre ich doch eher skeptisch. Da würde ich dabei bleiben zu sagen, wenn wir sie operationalisieren, wird über die Rationalisierung auch sofort Streit ausbrechen, politischer.
Der Grundsatz der Menschenwürde und damit verbunden auch die Menschenrechte sind so eine Sache. Die kommen uns hier ziemlich universal vor. Sie gelten sozusagen an der Basis unseres Gemeinwesens, aber das ist ja nicht überall so. Also wenn Sie nach China schauen, dann sagen die immer, ja, ihr mit eurer Menschenrechtstradition wollt uns jetzt auch noch eure Werte überhelfen, oder jetzt gerade Sharm el-Sheikh, ägyptischer Präsident, der gesagt hat, wir respektieren eure Werte, aber bitte respektiert auch unsere Moral und unsere Werte.
Aber die haben auch die allgemeine Menschenrechtserklärung, glaube ich, gezeichnet, ne?
Also ich meine, da muss man natürlich auch wieder, also das Argument ist wiederum auch ein Problem, würde ich sagen, weil man da natürlich sagen muss, wer ist
Problem
das
über Probleme.
Wer ist das Wir, was da spricht? Das Wir des ägyptischen Präsidenten ist das Wir von jemandem, der sehr viele Leute ins Gefängnis wirft und erstmal sehr viele Leute unterdrückt, die vielleicht doch ein anderes Menschenrechtskonzept haben. Nicht? Also ich denke, mit Gesellschaften über ihre Werte zu reden, kann man nur, wenn in der Gesellschaft alle die Möglichkeiten haben, ihre Werte auch zum Ausdruck zu bringen. Dann kann man dieses Wir aktivieren, und das sehe ich mit Ägypten gar nicht, und vielleicht ist es mit China auch ein Problem.
Ja, aber dieses Wir zu aktivieren, und das würde ja schon bedeuten, dass da grundsätzliche Menschenrechtsformen, also freie Meinungsäußerung und sowas, möglich wären. Aber wenn jetzt so jemand wie Al-Sisi in großen Teilen die Basis ablehnt, was will man da tun, außer weiter irgendwie zu verhandeln und das immer wieder anzumahnen, nicht? Das ist ja so ein politisches Ritual geworden. Bundespräsident oder Bundeskanzlerin reisen irgendwo hin, beklagen die Menschenrechte und schließen dann irgendwelche Abkommen.
Ja, das ist nur kein Argument gegen die Universalität der Menschenrechte, nicht? Also die Universalität der Menschenrechte ist schwer zu begründen, aber die Tatsache, dass Potentaten Leute unterdrücken und dann sagen, wir wollen eigentlich keine Menschenrechte haben, ist an solch doch kein Argument, solange es in den Systemen Leute gibt, die sich darauf berufen können. Das scheint mir nur ein wichtiger Punkt zu sein. Sonst verfällt man wieder in so einen etwas eigenartigen Kulturalismus, wo gesagt wird, ja, die sind ja ganz anders, die wollen das ja nicht, während irgendwie die Gefängnisse voll sind, nicht? Das geht natürlich auch nicht auf.
Bevor wir hier jetzt so langsam schon zum Ende unserer Diskussion kommen müssen, habe ich noch eine wirkliche Grundfrage. Also, das Grundgesetz ist als Provisorium entstanden. So eine richtige Bindekraft in der Bevölkerung hat es als symbolische Aktion nicht. Wir können nicht wie in Amerika nach Pennsylvania fahren, eine Gründungsurkunde anschauen und so weiter und so fort. Es gibt sogar Übergangsbestimmungen, so nach dem Motto, wenn es eine neue Ordnung gibt, dann braucht man auch eine neue Verfassung und sowas. All das hat sich nicht bewahrheitet, ist nicht gemacht worden, auch zum Prozess der Wiedervereinigung, wo es möglich gewesen wäre, sich eine gemeinsame Verfassung in einer gemeinsamen Entscheidung zu geben. Ist das irgendwie ein Makel dieses mittlerweile 70 Jahre alten, wunderschönen und sehr sicheren Grundgesetzes, Frau Lübbe-Wolf?
Sehr schwierige Frage, weil man die historische Konstellation ja bedenken muss. Es gab nicht viel Zeit, eine neue gemeinsame Verfassung hätte man auch nicht einfach so schnell übers Knie brechen können. Also ich habe Verständnis für die Entscheidung, die gefallen ist, obwohl ich durchaus denke, dass, wenn man Zeit gehabt hätte, es sinnvoll hätte sein können, diese Verfassung noch mal neu zu begründen, einfach damit die jetzt im Wege des Beitritts hinzugekommenen Länder und ihre Bürger sich nicht so als Hinzugekommene, also das Eigentliche war schon da und wir kommen jetzt noch hinzu, fühlen müssen. Ich glaube, das ist schon
keine Debatte geführt.
Kein ganz unwesentlicher Punkt, der hinzukommt zu vielen anderen. Ich glaube ansonsten aber, abgesehen von dieser speziellen Frage der gesamtdeutschen Verfassung, dass das Grundgesetz durchaus eine hohe, auch symbolische Präsenz hat. Ich kann mich erinnern an einen italienischen Kollegen, der mal Botschafter in Deutschland war und der die Feiern zum 60. Geburtstag des Grundgesetzes in Italien im Fernsehen, in den Nachrichten gesehen hatte, also Feuerwerk über dem Brandenburger Tor, Beethoven, 9. Symphonie, Heerscharen von Menschen in den Straßen. Der sagte, sowas wäre in Italien völlig undenkbar, dass man die Verfassung mit so einer Art Volksfest unter Beteiligung von Hunderttausenden von Menschen feiert und dass er Deutschland sehr darum beneidet, dass das bei uns geht. Ich denke, das ist schon was und trägt auch dazu bei, dass die Verfassung oder ein Ausdruck davon, dass die Verfassung eine gewisse Präsenz im allgemeinen Bewusstsein hat und dass die Menschen sich darüber klar sind, dass die Qualität ihres Zusammenlebens eben nicht einfach von nichts kommt und auch nicht nur davon, dass wir alle gewisse Werte im Herzen tragen oder so, sondern dass es eine rechtliche Ordnung gibt, die im Bedarfsfall auch verteidigt und geschützt werden muss, wenn es uns weiter gut gehen soll.
Aber ist denn wirklich identitätsstiftend so in einem ganz starken Sinne, dass man sagen kann, es wurde ja mal versucht, Dolf Sternbergers Rede vom Verfassungspatriotismus von Jürgen Habermas übernommen und ins Philosophische erweitert, aber so richtig verfangen Christoph Möllers hat doch dieser Verfassungspatriotismus gar nicht. Also identitätsstiftend ist er wirklich nicht geworden.
Ja, also der Verfassungspatriotismus-Diskurs war so ein bisschen elitär, das würde ich auch denken, aber ansonsten würde ich schon Frau Lübbe-Wolf zustimmen, dass es doch erstaunlich ist, wie etwas, was so grau, klein, unscheinbar und provisorisch angefangen hat, dann doch irgendwie so viel auch an Erfahrung angesammelt hat. Das hängt auch mit dem Bundesverfassungsgericht zusammen, dass doch irgendwie viele Leute was damit verbinden können, was das Grundgesetz ist. Und das hätte dann doch eigentlich nicht viel besser laufen können, mit der Ausnahme in der Tat der Wiedervereinigung, die ich schon für ein großes Problem halte, weil natürlich da im Grunde sondern die symbolische Integration, die Möglichkeit zur symbolischen Integration unterlassen wurde. Nein, also ich denke, der amerikanische Maßstab ist da vielleicht auch immer so ein bisschen irreführend, nicht? Weil die amerikanische Verfassungsidentität ist etwas ganz Ungewöhnliches und gleichzeitig ja auch was immer wieder das Land auch entzweit.
Frau Leutheusser-Schnarrenberger.
Ja, ich habe damals die Debatten ja mitgeführt und es gab ja sehr wohl unterschiedlichste Vorschläge, auch zur Ergänzung, zur Änderung des Grundgesetzes, die von Abgeordneten, von Politikern aus den dann eben neuen Bundesländern kamen. Und es hat Gremien gegeben, wo intensiv darüber diskutiert wurde. Es war nur nicht etwas, was in der breiten Öffentlichkeit stattgefunden hat. Wir hatten, wie Frau Lübbe-Wolf gesagt hat, ja schon einen gewissen Zeitablauf, vor allen Dingen auch, das finde ich, eine gewisse Unübersichtlichkeit. Ich glaube, rückblickend gesehen, es hätte wirklich eine doch zusammenführende Wirkung gehabt, wenn man einen Weg gefunden hätte, dann nochmal gemeinsam über dann die Verfassung am Ende auch abzustimmen. Ich glaube, das hätte gerade nicht doch ein bisschen diesen Eindruck, der ja teilweise in Debatten auch heute noch vorgebracht wird. Also da war etwas, wir durften dann dazukommen, dann habt ihr sowieso alles so gemacht, wie ihr meint, wie es richtig ist. Es ist wenig übrig geblieben von dem, was damals die frühere DDR geprägt hat. Ich meine jetzt nicht vom System her, sondern von manchen Strukturen, die ja vielleicht von Kindergarten, auch von manch anderem, was Justiz anging, rein Strukturen, nicht der Richter, die Recht gesprochen haben, gar nicht so schlecht war. Da hätte vielleicht noch eine andere Art des Umgehens damit ein Stück weit mehr Zugehörigkeitsgefühl früher erzeugen können. Also das wäre so meine Bewertung aus der Rückschau.
Eine Bewertung aus der Rückschau. Wir sind am Ende des Wortwechsels für heute. Es diskutierten im Herrenhäuser Forum in Hannover Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Bundesjustizministerin, Gertrude Lübbe-Wolf, ehemalige Verfassungsrichterin, und Christoph Möllers. Er lehrt öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Sendung Wortwechsel finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de zum Nachlesen und auch zum Nachhören. Vielen Dank. Applaus